So, guten Morgen, liebe Geschwister. Es ist heute Sonntag, 20. Juli, sogar eine historische Dimension in Deutschland. Ich habe gestern und will auch heute über ein paar Themen aus dem Propheten Sacharja etwas sagen. Prophet Sacharja heißt auf Deutsch, der Herr erinnert sich. Gott erinnert sich wieder an sein Volk. Darum geht es. Er hat sein Volk nie vergessen, auch wenn man meint, er hätte es vergessen. Nicht wahr? Er hat auch sein Land nicht vergessen, das sein Land ist, nicht da unten in Israel. Und dass niemand anderem gehört als ihm. Und er gibt es, wem er will. Auch wenn die Politiker unserer Zeit, auch schon zu allen Zeiten natürlich, meinen, das sei ein Land wie jedes andere. Nein, es hat auch nur Verwalter gehabt in diesen Jahrtausenden. Nicht, da kamen dann die Araber, nein, da kamen zuerst noch andere, die Byzantiner, die Römer und die Byzantiner und die Araber und zum Schluss dann die Türken und dann auch noch die Engländer. Und dann hat Gott sein Volk wieder reingesetzt. Er hat es zurückgebracht, nicht im Glauben, sondern mehrheitlich im Unglauben. Das sieht man auch in diesem Volk. Es benimmt sich wie ein Volk wie jedes andere. Aber es ist nicht das gleiche Volk. Und Gott erinnert sich und wird sich wieder erinnern. Ich habe das gestern Abend gesagt, dass auch in der Kirche es anfing nach dem Mittelalter, also in der Neuzeit, dass das erste Kirchenlied, das ich persönlich kenne, es gab sicherlich auch noch andere, die ich nicht kenne, war 1598. Oh, jetzt muss ich gucken, wie das hieß, aber noch. Also eins wie, wach auf, du Geist der ersten Zeugen, der Wächter, die auf Zions Mauern stehen, so ähnlich. Also von diesen Liedern eines. Und dann ging es immer weiter. Und dann kamen die napoleonischen Kriege. Übrigens, Deutschland hat das immer mehr so in der Studierstube gelebt, in den Gemeinden in England. Da wurde es dann auch politisches Programm sogar. Die Politiker waren für Israel. Israel soll wieder in sein Land kommen. Und dann nach den napoleonischen Kriegen, 1820 ungefähr, fing es an, dass da unten in Palästina tröpfchenweise wieder eine Belebung in Israel stattfand. Da hat England zuerst eine Mission gegründet da unten, dann hat es eine Botschaft gebracht und dann hat Preußen nachgezogen, an Österreich, Ungarn, an Russland und andere. 128 Jahre später, wenn man mal ausgeht von diesem Jahr 1820, war der Staat Israel wieder da. Gott hat Geschichte gemacht. Und hat auch seinen Pietisten, wenn ich uns Frommen mal so nenne, ins Herz gelegt, für dieses Volk zu beten. Wurde auch viel gebetet. Es wurden auch Ende des 19. Jahrhunderts Judenmissionen gegründet in England, in Amerika. Und so haben sie auch immer wieder einzelne Juden zu Jesus, zu ihrem Messias bekehrt. Und heute fristen sie ein gewisses Dasein Israel, die messianischen Gemeinden, und werden bedrängt von den Orthodoxen dort in Israel. Das Problem in den prophetischen Büchern ist das, dass man die Zusammenschau oft nicht unterscheiden kann. Oder wie muss ich sagen, die Zusammenschau all der Details ist oft sehr schwierig. Der Wechsel in einem Vers oder nach einem Vers, sofort im nächsten Vers kommt eine ganz andere Zeit dran. Und das zu erfassen ist oft sehr schwierig. So ist es auch heute mit unserem Text, den ich später lesen werde. Man muss da immer an der Reihenfolge aufpassen. Und nun komme ich mal zunächst zu meinem Thema, über das ich sprechen möchte heute Morgen. Sacharja Kapitel 12 bis 14, das sind die letzten drei Kapitel im Propheten Sacharja. Übrigens ist der zweitletzte Prophet im Alten Testament nach der Luther, da, also wie Luther unsere Bibel zusammengestellt hat. Dann kommt nur noch der Prophet Malachi, ich will meinen Boten senden. Der wird das Herz der Kinder zu den Vätern bekehren, bevor der große und furchtbare Tag kommt. Und er kam auch im Geist und der Kraft Elias, dieser Johannes der Täufer, um ein zugerüstetes Volk für Jesus, den Messias, den Christus vorzubereiten. In Sacharja 12 bis 14 geht es um drei Ereignisse, eigentlich sind es vier. Das Schluss ist dann das tausendjährige Reich, das vierte Ereignis. Aber das erste Ereignis steht in Sacharja 12. Da geht es um die Belagerung Jerusalems. Und der Herr greift ein und rettet. In Kapitel 14 geht es einer ersten Aussage um eine Eroberung Jerusalems. Das ist ja etwas anderes. Wenn man bewahrt wird, ist etwas anderes, wenn man erobert wird. Und das versuchen viele Ausleger zu harmonisieren, in ein einziges Paket zu bringen. Aber das geht nicht. Also das Zweite ist dann die Eroberung Jerusalems. Und da geht dann die Hälfte der Bevölkerung wieder in die Verbannung. Und die andere Hälfte bleibt drin im Land, in der Stadt. Und am Ende von Kapitel 14, und da gehört auch noch ein Teil aus Kapitel 12 dazu, ziehen die Feinde gegen Israel heran und sie werden dann von dem wiederkommenden Christus vernichtet. Und dann wird als viertes das tausendjährige Reich aufgerichtet. Sacharja zeigt ein ganzes Panorama dieser endzeitlichen Geschichte. Von Kapitel 1, dem Ausziehen dieser vier Rosse, wo eine Bestandsaufnahme macht und einige Leute, hätte ich gesagt, einige Engel und auch Jesus zusammenruft, den Gott Israels, und nun zeigt, was er tun wird. Gott wird Jerusalem noch erwählen. Das ist das Thema. Sacharja 1, Vers 17, er wird Jerusalem noch erwählen. Warum? Als die Heilszentrale der kommenden Zeit, nicht wahr? Von dort geht der Segen aus. Bevor ich nun die Text lese, möchte ich einfach, weil Sie auch gerne etwas Neues hören, nicht wahr? Und weil Sie etwas Interessantes hören, vielleicht sage ich es ein bisschen spaßig, aber es geht mir wirklich jetzt nicht um den Spaß, sondern um die Sache natürlich, möchte ich Ihnen einmal etwas sagen und zeigen, wie ich gewisse Dinge sehe. Da kann man jetzt anderer Meinung sein. Das ist gar nicht schlimm. Aber es ist mir irgendwie aufgegangen, das ist wohl ein gewisser Zusammenhang, was ich Ihnen jetzt sage. Unsere moderne Welt ist ohne den Protestantismus nicht denkbar. Die industrielle Revolution ist ohne Protestantismus nicht denkbar. Die ganze wissenschaftliche Entwicklung ist ohne diesen Protestantismus nicht denkbar. Auch mit dem Wort des Paulus, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das Forschen ist auf einmal befreit von kirchlichen Zwängen. Dass man die, die nicht in den kirchlichen Rahmen passen, einfach auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat, nicht wahr? Und da sind mir, da möchte ich Sie einfach mal sagen, es sind eigentlich vier Namen, die für die heutige Zeit und ihre Entwicklung zum Ende hin entscheidende Weichenstellungen repräsentieren in der Vergangenheit. Der erste Name, den ich nenne, das ist der, der dann mit dazu beigetragen hat, dass eines Tages die große Hure Babylon auftauchen kann. Die ist noch nicht da. Und der erste, das ist für mich George Washington. George Washington ist der Repräsentant des Kapitalismus. Nicht wahr? Und auch die endzeitliche Hure ist ein kapitalistisches System. Geld, das ist Kapitalismus. Und deshalb meine ich auch, die Amerikaner werden die Hure eines Tages hochbringen. Sie sind sie nicht selber. Aber sie haben so einen Geist wie diese Hure Babylon, der steckt in diesem Volk. Also das ist der Kapitalismus, das ist das Babylon der Endes. Da ist die erste Weichenstellung in dem gewordenen amerikanischen Staat, George Washington. Und dann ist das Ende gekennzeichnet durch den Abfall. Da gibt es einen Abfall in der Theologie, der heute in den Katholizismus ja bis ins Judentum, ins Reformjudentum hineinwirkt. Und dafür steht ein Mann, das ist ein Theologe, den man den Vater der historisch-kritischen Forschung nennt. Der Vorläufer. Und das ist ein Name, den man kaum kennt. Er heißt Johann Salomon Semler. 1753 wurde er Professor in Halle. Und von dieser Zeit an hat die historisch-kritische oder liberale theologische Forschung einen Siegeszug angetreten. Davon hat selbst die jüdische Theologie, die Reformtheologie, auch etwas abgekriegt. Und jetzt kommt, das war jetzt erstmal die Theologie und damit die Christenheit an sich. Und jetzt geht es um die Entgottung der Massen. Und da gibt es wieder einen Mann, der das Entscheidende gemacht hat. Und das war für mich Karl Marx. Durch Karl Marx und durch den Kommunismus wurde das ganze Asien total gottentfremdet. Ganz nebenan, was anderes sonst noch, was er verantwortlich ist, das ist jetzt eine andere Sache. Aber was von dort übrig geblieben ist, ist entgottet. Siehe DDR, ich meine das nicht im Bösen, aber da ist die kirchliche Landschaft zerstört, außer einigen Inseln wie Sachsen, Erzgebirge. Und der vierte im Bunde, da wird man nun vielleicht staunen, dass ich das so sage, das ist für mich die Möglichkeit, dass der Antichrist kommen kann. Nicht, dann haben wir sie alle beieinander. Die Hure, den Antichristen, den Abfall in der Theologie und den Abfall in der Masse der Völker. Fällt jetzt nur noch natürlich, dass der Antichrist kommt und sich über alles, was überhaupt Gott heißt, erhebt. Das kommt dann noch. Und wer so meine Aussagen, Auslegungen kennt, der wird sich jetzt nicht wundern, aber trotzdem vielleicht den einen oder anderen mag das so sein. Der vierte im Bund ist Kaiser Wilhelm II. Eigentlich ist sein Vater an der Sache schuld. Die haben sich Ende des 19. Jahrhunderts mit den Türken vereinbart und haben den Pergamonaltar in Pergamon gekauft. Und das ist nichts anderes als der Thron Satans. Und dann haben sie ihn in Berlin aufgestellt. 1886 war der letzte Stein in Berlin. Und 1905 und 1903 haben sie ihn eingeweiht. Das war dann Kaiser Wilhelm. Und sie sind stolz auf diesen Altar bis zum heutigen Tag. Ja, der Kaiser Wilhelm hat sogar seine Staatsidee auf diesen Thron hier, auf diesen Pergamonaltar hin orientiert. Das kann man nachlesen, habe ich mir besorgt, solche Literatur. Das heißt für mich, der Thron Satans steht und der Antichrist kann kommen. Nicht wahr? Und in der Zeit leben wir, deshalb merken wir auch, wie wir diesen Dingen immer näher kommen, immer näher rücken. Heute wird alles sichtbar, aber erst nach der Entrückung wird das nun, dann ist das Aufhaltende weg, dann wird es auch lebendig. Dann wird die Hure sichtbar, dann kommt das Tier herauf, sicherlich aus der EU, dann wird der Abfall perfekt, bis dann der Antichrist sich in den Tempel setzt und behauptet, er sei selbst Gott, den natürlich der Herr mit dem Hauch seines Mundes vernichten wird. Heute ein zusätzliches, wird immer mehr versucht, dass das Christentum an die Wand gedrängt wird. Sprich, der Kampf geht heute gegen Jesus. Das ist der Hauptkampf. Und dieser Kampf wird von den Linken geführt, von den Gottlosen geführt, von Politikern geführt, vom Islam geführt. Er wird aber auch je länger, je mehr vom Judentum geführt. Je mehr solche Menschen, die gegen Jesus sind, antichristlich, antimessianisch einfach eingestellt sind, wie die ganzen orthodoxen Juden, umso mehr versuchen sie, das Christentum zurückzudrängen. Jener Name Jesus ist verflucht in ihren Augen. Er soll ausgelöscht werden, Nicht, das ist Programm und das wird auch noch Programm werden. In der Vielfalt der religiösen Strömung und in den Bemühungen der Einheit der Kirchen, der Christen und in diesem ganzen Thematik, die man heute hat, von Einheit und dann wieder auf der anderen Seite Fremdenfeindlichkeit, die man haben, angeblich hat hier und, da bleibt uns Christen nur eines übrig. Zeugen Jesu zu sein. Und die letzten Glieder seines Leibes herauszurufen, das ist unsere Aufgabe. Wir können nicht mehr in kirchlichen Programmen mit einsteigen und in Verbrüderung zwischen all den Kirchen. Da müssen wir Kompromisse machen. Ist doch klar. Nein, wir müssen heute und sind heute Zeugen Jesu in dieser Zeit und Welt. Es geht um Jesus und seine Erlösung. Und es wird sicherlich eines Tages kommen, dass der christliche Glaube als antisemitisch gebrandmarkt wird. Und dann wird versucht werden, das Neue Testament, wenn ich sage, an die Wand zu drängen, ist das wenig, vielleicht sogar aus dem Verkehr zu ziehen. Es gibt heute Stimmen in Deutschland von den Führern, von jüdischen Führern, die sagen, das Johannesevangelium gehört umgeschrieben. Das Neue Testament gehört umgeschrieben. Es war alles nicht so, es ist alles antisemitisch. Nicht wahr? Ich sage damit gar nichts gegen das Volk, das erwählte Volk. Nein, das ist einfach so. Jesus sagt es selbst, dass es so werden wird. Da gibt es zum Beispiel in Amerika die ADL, eine Anti-Defamation League. Eine Antidiffamierungsliga sind die, die sagen, solche, und das ist eine jüdische Organisation, Diffamierung der Juden, das ist mitten durch das Christentum. Da gibt es noch andere Gruppen und Kreise, ACLK habe ich einen aufgeschrieben, dann auch die Kommunistische Partei Amerikas, der Südliche Armutsgesetzzentrum und viele, viele andere. Und sie haben eins fertiggebracht in Amerika, das sind genau diese, dass zum Beispiel das Schulgebet aus dem öffentlichen Leben verdrängt wurde. Wie bei uns auch das Kreuz immer mehr verdrängt wird. Und aus den USA wird immer mehr eine moralische Jauchegrube. Und die Christen sind viel zu unbedarft, sodass sie gar nicht merken, wie sie über den Tisch gezogen werden. Nicht, wenn man heute in der Diskussion mit jüdischen Theologen steht, dann ist ein Stolz da und gewisse Arroganz auch. Vom Zweiten Weltkrieg, und sie fühlen sich überlegen dem christlichen Glauben, vor dem Zweiten Weltkrieg gab es auch diese Gespräche zwischen Juden und Christen, und da hat noch Martin Buber damals gesagt, er wurde angegriffen letzten Endes und verteidigte sich und sagte letzten Endes nur, aber der Bund ist uns nicht gekündigt worden. Heute versucht man, das Christentum als antisemitisch wegzudiskutieren. Und dabei ist der christliche Glaube dem Alten Testament insofern weit überlegen, weil wir den neuen Bund haben. Und dort ist eben der alte im Vordergrund, obwohl auch dort der neue Bund natürlich über ihn massenweise berichtet wird. Ich wurde heute oder gestern von Ihnen noch nicht gefragt, was meine Antwort sei. Ich habe Ihnen eben letztes Mal gesagt, also das war wohl der Psalm 23 dran, habe ich gesagt, von der German Angst. Erinnern Sie sich noch? Vielleicht auch nicht. Dann habe ich Ihnen gesagt, das sage ich Ihnen nächstes Mal. Es gibt sie tatsächlich, das ist ein internationaler Begriff geworden, die German Angst, die deutsche Angst. Warum? Weil dieses Volk merkt, dass Dinge auf es zukommen, unterbewusst, unterschwellig, die ihnen Angst machen. Nicht wahr, der Thron Satans, der da in Berlin steht, das ist für mich auch ein Thron der Angst. was auf dieses Volk noch zukommen wird am Ende, das ist beängstigend. Das steckt unbewusst in diesem Volk drin. Das ist gesteuert durch die Finsternis dieser Welt. Und da werden wir als Volk ein ganz schönes Paket des Endes mitzutragen haben. EU mit, aber vor allem dort, wo eben der Thron Satans steht. Das ist nun einmal so. Und das ist der Hintergrund, das Geheimnis. So, nach diesem Vorspann einfach, den ich bringen wollte, um zu zeigen, wie die Zeit reif wird und welcher Zeit wir entgegengehen, lesen wir Zacharia 12, Vers 1 bis 9. Ich lese zügig, das werden Sie mir jetzt heute Morgen zugestehen, damit wir vorwärts kommen im Lesen. Es ist eine ganze Menge Text hier, dass wir dann nicht am Lesen hängen bleiben. Ausspruch des, nochmal, Zacharia 12, Vers 1 bis 9. Ausspruch des Wortes des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und der des Menschen Geist in seinem Innern bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung von Jerusalem. Aha, da haben wir es schon, die Belagerung Jerusalems. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Alle, die ihn aufladen wollen, werden sich gewisslich daran verwunden. Und alle Nationen der Erde werden sich wieder dasselbe versammeln. Das ist eine große Versammlung. An jenem Tage, spricht der Herr, werde ich alle Rosse mit Scheu werden und ihre Reiter mit Wahnsinn schlagen. Das können auch Panzer sein, das müssen nicht nur Rosse aus Fleisch und Blut sein. Und über das Haus Juda werde ich meine Augen offen halten und alle Rosse der Völker mit Blindheit schlagen. Dann sehen die einfach nicht mehr mit ihren elektronischen Augen. Und die Fürsten von Juda werden in ihrem Herzen sprechen, eine Stärke sind mir die Bewohner von Jerusalem in dem Jehova, der Heerscharen, ihrem Gott. An jenem Tage werde ich die Fürsten von Juda machen, gleich einem Feuerbecken unter Holzstücken und gleich einer Feuerfackel unter Garben. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Und fortan wird Jerusalem an seiner Stätte wohnen, in Jerusalem. Und der Herr, Jehova, wird die Zelte Judas zuerst retten. Das ist eine Reihenfolge. Auf dass die Pracht des Hauses Davids und die Pracht der Bewohner von Jerusalem sich nicht über Juda erhebe. Da ist Juda da und von Israel steht noch gar nichts da, so fast nichts. An jenem Tage wird Jehova die Bewohner von Jerusalem beschirmen und der Strauchelnde unter ihnen wird an jenem Tage wie David sein und das Haus Davids wie Gott, wie der Engel Jehovas vor ihnen her. Das war der Engel, der vor ihnen herzog in der Wüste. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich alle Nationen zu vertilgen suchen, nur zu vertilgen suchen, nicht vertilgen, die wieder Jerusalem heranziehen. Sorry. Ich muss gleich den 10. Vers und das nächste noch sagen, das gehört einfach nicht mehr zu diesen ersten 9 Versen. Das gehört an den Schluss. Und ich werde über das Haus Davids und über die Wohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist da noch nicht der Fall. So. Das ist für mich das nächste Ziel, auf das diese Menschheit und diese Welt zusteuert. Alle Nationen werden sich versammeln, das heißt, unter der Oberhoheit der UNO werden sie sich alle versammeln und gegen Jerusalem heranziehen. Das ist das Programm des Iran, das ist das Programm der Araber, das ist das Programm vieler Völker. Und wer weiß, ob es nicht auch Stimmen heute in den USA gibt, die so etwas denken, zumindest mal denken, obwohl Amerika noch die Schutzmacht von Israel ist. Und ich persönlich bin der Meinung, dass diese Geschichte, wo der Herr seine Stadt beschützt und bewahrt. Der Beginn der heraufkommenden Endzeit ist. Da läuft das zusammen, dann sicherlich auch mit Widder und Ziegenbock, wenn dann die USA, so wie wir das sehen, gegen den Widder, und, gegen den Widder heran fliegt. Das ist ja dieses asiatische Machtgefüge Russland und China. Und dann werden sicherlich auch noch andere, der Gog und der Magog, die da marschieren, das ist Russland. Das wird sich alles wohl zusammenballen in einem großen gemeinsamen Angriff und dann wird der Herr Jerusalem beschützen. Und jetzt ist Israel befriedet und wir befinden uns jetzt in der Vorendzeit. Was ich weiter vermute, ist das, dass dann in diesem Zeitpunkt, wenn der Herr eingreift, dass dann auch die Entrückung geschieht. Nicht, er wird mit der Posaune Gottes herniederkommen, heißt es in den Entrückungstexten. Es heißt, er ruft einfach, auch dass Israel mit der Posaune heraus und die Engel herzu, damit sie eingreifen. Und gleichzeitig, wenn diese Posaune Gottes ertönt, dann wird auch die Entrückung passieren. Jetzt ist Israel, Juda zunächst einmal befriedet. Und jetzt wird ein Vorendzeitprogramm anlaufen. Und Israel wird das Land regieren, wie es ihnen verheißen ist, in 2. Mose 23, Vers 31 schon, wie es dann unter Salomo in 1. Könige 8, Vers 65 Wirklichkeit geworden ist, dass Israel herrscht vom Strom des Euphrat bis zum Bach Ägyptens, dass da unten so ein Wadi oder so ein Bach oder ein Flüsschen, das zwischen Ägypten ist und dem Mittelmeer. Dann wird nach die Hure hochkommen und viele andere Dinge auch. Macht der Antichrist langsam. Und dann werden sie einen Tempel bauen. Da diskutieren sie ja heute schon lange. Man kann die Projekte ja sehen in Jerusalem. Und wollen den zweiten Tempel wieder bauen. Nicht den dritten. Eigenartigerweise nicht den dritten, sondern den zweiten. Den dritten wollen sie erst im tausendjährigen Reich bauen. Das ist der Hesekiel-Tempel. Wollen den zweiten Tempel wieder aufbauen. Dann werden sie auch opfern. Und dann geht der Kult los. Wenn der losgeht, dann wird der Antichrist einen Bund mit ihnen machen für 3,5 Jahre. Wir kennen das ja alle. Der Herr beschirmt Jerusalem, Vers 8 in Sacharja 12. Und er wird versuchen, die Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herangezogen sind. Aber sie werden eben nur versucht zu vernichten, sie werden nicht vernichtet, nicht ganz. Es steht in Vers 9, am Ende ist es dann ganz anders. Und dann steht der Herr ihnen bei und wie wir gelesen haben, dann werden diese Soldaten in Juda und in Jerusalem, die werden dann sein wie David. Nicht nur sagen sie dann von David, dass er reale Geschichte gewesen. Saul hat 1000 erschlagen und David seine 10.000. Und dann heißt es, so wird das werden, dass Gott ihnen diese Kraft gibt, wenn er eingreift durch seine Wunderhand. Nun steht in Vers 7 noch etwas ganz Interessantes. Und der Herr wird die Zelte Judas zuerst retten, auf das die Pracht des Hauses Davids und die Pracht der Bewohner von Jerusalem sich nicht über Juda erhebe. Und jetzt machen wir auch einmal reale Prophetie. Das Haus Davids ist noch nicht sichtbar in Israel. Und ich sage, wer weiß wie bald, ob mit Gentechnik oder sonst was, wird das Haus Davids wieder sichtbar werden in Israel. Bin ich völlig überzeugt. Das gehört zur Endzeitprophetie, dass ein Haus Davids da ist, ob man will oder nicht. Und die graben heute auch in Jerusalem schon aus der Zeit Davids Dinge aus, die für mich ganz bezeichnend hochinteressant sind. Das ist noch nicht sehr viel natürlich. Aber man kommt heute in der Archäologie zurück in diese Zeit.
Da waren in 2007 im Sommer war ein Treffen von den Kohanim, das heißt von den Leuten, die Kohen heißen. Das heißt auf Deutsch Priester. Und sie haben mit Genanalyse herausgebracht, dass alle, die Kohen heißen, dass die alle 70-80% die gleiche genetische Struktur haben. Verstehen Sie? Und auf diese Art und Weise, denke ich, wird es auch kein Problem sein, das Haus Davids wieder ausfindig zu machen. Ich weiß nicht wo und wie, gebe ich ehrlicherweise zu. Aber Endzeit ohne Haus David gibt es einfach nicht. Nicht, da wird eines Tages, und da dürfen wir sicherlich noch dramatische, große Entdeckungen erwarten. Und so wie die Sechstagekriege und der 67er-Krieg und der Yom Kippur-Krieg und der 67er-Krieg war der Sechstagekrieg, Staatsgründung, das sind alles Wunder Gottes, wie er eingegriffen hat, so werden wir auch noch große Entdeckungen und dramatische Entdeckungen erwarten dürfen. Das ist einfach die Zeit, wo Gott wieder eingreift. Das ist einfach so. Ja, und dann wird das Haus Davids wird sichtbar werden. Das werden wir erleben, bin ich völlig überzeugt. Und eine immer größer werdende Allianz gegen Israel wird in unserer Zeit da sein und auch eine immer größere Bedrängung der Gemeinde. Müssen wir einfach sehen. Wenn die dann herankommen gegen Israel, dann wird auf irgendeine Weise auch werden die Superwaffen Israels auch ausgeschaltet werden. Wie das zählt, weiß ich auch nicht. Aber die haben ja Atomwaffen, die haben die modernsten Waffen, die es überhaupt auf der ganzen Welt gibt. Wenn das Haus Davids entdeckt würde, wäre das eine Herausforderung größter Art für die Araber und die Palästinenser und auch viele andere. Und dann werden sie sich einfach zum ersten Mal endzeitlich zusammenrotten, wie das im Psalm 2 auch steht. Psalm 2, Vers 7. Was toben die Nationen, sinnen eitles die Völkerschaften. Ich habe doch meinen König, den Messias, natürlich auf Zion gesandt. Israel hat die ganzen Jahrhunderte geschlafen. Auf einmal ist es wieder sichtbar geworden. Nach das sollte ich nicht unterschlagen zu einem Thema, Jeremia 16, Vers 16. Ich will zu vielen Fischern senden. Das waren Zionisten. Da haben sie im Ersten Weltkrieg dann das Land versprochen bekommen. Und ich will zu vielen Jägern senden. Die holen sie von allen Löchern aus den Bergen heraus. Und bringe euch in das Land Israel. Nicht, das waren die Nationalsozialisten. Und solche wird es nur öfters geben. Das waren auch die Pogrome in Russland. Deshalb sind sie 1881 mit der ersten Aliyah, wie sie sagen, mit der ersten großen Einwanderungswelle nach Israel gekommen. Zu vielen Fischern und zu vielen Jägern. Und dazwischen ist dann immer wieder im Propheten Sacharja ein Hinweis auf Jesus, den Messias. Ich hätte Ihnen schon gestern einige Stellen noch sagen können. Aber heute in Sacharja 13, den Vers 7. Schwert, erwache wieder meinen Hirten und wieder den Mann, der mein Genosse ist. Spricht der Herr der Heerscharen, schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen. Und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Vielleicht gehören wir auch zu den Kleinen. Das ist zitiert in Matthäus 26, Vers 31. Und dann kommt auch anschließend all das, was darüber steht, dass von Jerusalem nur ein Drittel übrig bleiben wird. Der andere Teil geht in die Verbannung, in die Vernichtung. Und wenn Sie Ezekiel 5 zulesen, dann geht es um das Land, da bleibt nur ein ganz klein wenig übrig. Von Jerusalem wenigstens noch ein Drittel. Jetzt gehen wir ans Zweite. Jetzt war also Israel oder Jerusalem und Juda wurden geschützt. Das kann man nicht mit Sacharja 14 harmonisieren. Die Endzeit hat begonnen. Der Bund ist gemacht. Und wieder macht Gott Geschichte. Jetzt sind wir in Kapitel 14, Sacharja 14, Vers 1 und 2. Siehe, ein Tag kommt für den Herrn, da wird deine Beute verteilt werden in deiner Mitte. Muss man fragen, wer an wen? Aber die Antwort gibt Vers 2. Und ich, der Herr, die kommen nicht von alleine, nicht wahr? Wie es auch bei dem Gog und Magog heißt, ich werde einen Haken machen in dein Kinn und werde dich herziehen nach Israel, auf die Berge Israels. Das macht der Herr. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Kriege versammeln. Und die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert und die Weiber geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Wieder jene Nationen streiten wie an dem Tage, der er streitet, an dem Tage der Schlacht, und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberg stehen. Das ist ein anderes Geschehen. Wenn der Herr die Heere oder die Nationen, wiederum alle Nationen, wieder Oberhoheit UNO oder vielleicht ein ganz anderes, dann ist es der Antichrist. Und dann wird die Hälfte in die Verbannung gehen und wird geschändet und gemordet. Das ist noch nicht die Zeit, wenn Jesus mit seinen Füßen auf dem Ölberg stehen wird. Wir stehen jetzt in der Mitte der Jahrwoche. Der Antichrist hat den Bund gebrochen. Und gestern Abend habe ich noch am Schluss, weil auch noch ein bisschen Zeit war, den Schluss von Zacharia 1 in der alten Elberfelder Bibel, in den anderen Übersetzungen dieses Kapitel 2, Vers 1 gebracht, von den vier Hörnern und den vier Bergleuten. Die haben das eine Horn gegen Juda erhoben. Nicht? Da hat der Antichrist alle Macht an sich gezogen im vierten Weltreich. Und das sind die vier Nachfolgereiche. Da ist die Welt ja aufgeteilt dann in vier Bereiche. Und dann geben sie dem Antichristen die Macht, das Horn erheben sie gegen Juda und gegen Israel. Dann kommen vier Bergleute und schlagen die werfen die Hörner nieder. So, das ist dann am Ende. Das sind diese Macht ist das, diese antichristliche Macht und seine vier Hörner, gesehen jetzt einfach als diese vier großen zentralen Bereiche dieser Welt, die Nachfolger aus dem zerbrochenen Horn von Daniel 8, von dem Ziegenbock, sind ja vier Bereiche dann, vier Diadochen waren das, die werden wiederkommen. Und die werden jetzt einbrechen und werden jetzt Jerusalem noch einmal zerstreuen. Und das ist dann die Zeit, wo die Drangsal über Jakob beginnt, von der Jesus spricht in Matthäus 24, 21. Eine Drangsal, auch eine Zeit, wie sie nie mehr kommen wird. Und dazu das berühmte Wort aus Jeremia 30, Vers 7. Das schlage ich jetzt auf. Jeremia 30, Vers 7. Wehe, denn groß ist jener Tag ohne Gleichen. Und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob. Doch wird er aus ihr gerettet werden. Ja, aber nur mit einem kleinen Überrest. Und dann gibt es noch Stellen dazu, die Zeit der Ungerechtigkeit, Hesekiel 21, die Ungerechtigkeit des Endes, Hesekiel 21, 30, Hesekiel 21, 4 und dann 30. Dann die Drangsal noch einmal, Daniel 12, Vers 1, das sind alle diese Stellen über die große Drangsal oder wie wir auch sagen, die große Trübsal. Das ist die zweite Hälfte der Endzeit. Und da ist vorher der Antichrist in Jerusalem eingebrochen und Jerusalem selbst, aber auch ganz Israel. Da steht dann in Zacharia 1 am Schluss, beziehungsweise 2, Vers 1 bis 4, dass auch Israel nochmals in die Verbannung geht. Die werden alle noch einmal weltweit zerstreut werden. Das ganze Israel. Und dann wird er dort herrschen, der Antichrist, wird sich, wie gesagt, in den Tempel setzen und behaupten, er sei Gott. Und das alles muss geschehen, nach dem, was in Daniel 12, Vers 7 steht, damit die Kraft des heiligen Volkes zerschmettert wird, dass sie gar nicht mehr auf sich selber bauen können, sondern auf den Herrn bauen und zu ihm rufen. Und das sind auch Bibelstellen für uns, dass wir nicht auf Fleisch und auf uns vertrauen, sondern dass wir auf den Herrn vertrauen. Und Paulus sagt sehr deutlich uns,
Wenn du auf Fleisch vertraust, dann wirst du sterben. Das ist der Tod. Du musst auf den Herrn vertrauen, auf seinen Geist vertrauen. Und das fällt uns oft so schwer, nicht wahr? Fällt uns oft so schwer. Müsst ihr wiederholen, der Herr tut das. Er hat alles in seinen Händen. Und er tut alles um Jerusalems Willen. Übrigens auch die Weltkriege, die zwei, sind um Israels Willen geführt worden. Im Ersten Weltkrieg hat Israel das Land versprochen bekommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Staat Israel gegründet. Ich gebe Völker hin an deiner Stadt, heißt es irgendwo. So, und jetzt gehen wir an den Schluss der Endzeit. Jetzt kommt das Dritte. Und wir lesen jetzt Sacharja 14 ab Vers 3. Da versammeln sich ja aus einer Vielzahl von Bibelstellen noch einmal alle nach Jerusalem. Und jetzt lese ich Sacharja 14, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten, das dann ein halbes Jahr, dreieinhalb Jahre später allerdings, wie an dem Tage, da er streitet, an dem Tage der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberge stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Ost und West zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias des Königs von Juda. Und kommen wird der Herr Jehova, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Der Herr erscheint. Und da sind sie noch einmal nach Jerusalem gezogen. Da wurde der Euphrat ausgetrocknet, damit die Könige von Osten in das Land Israel ziehen. Da ist der Gog und Magog mit seinem zweiten Zug. Das sind dann die ganzen Joel-Stellen, wo der Herr mit den Völkern, die sein Volk zerstreut haben, mit ihnen rechten wird. Dazu lesen wir noch Matthäus 24, Vers 3. Matthäus 24, Vers 3. Das sind ja die Endzeitreden Jesu. Da fragt sie ihn: Wann ist das und was ist die Zeit deiner Wiederkunft? Und was ist die Vollendung des Zeitalters? Und dann spricht er von der Verführung. Ihr werdet aber dann in Vers 6 von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Erschrecket nicht. Dies ist erst der Anfang, aber noch nicht das Ende. Und dann wird da in Vers 15 der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet, das dann in der zweiten Halbzeit. Und dann wird eine große Drangsal sein. Und dann sollen die, die auf den Bergen sind, fliehen, und die fliehen dann auch in den Osten. Und dann, wenn das alles vorbei ist, dann erscheint das Zeichen des Menschensohnes. Und dann kennen wir aus Offenbarung 16, Vers 16, die große Schlacht von Harmagedon. Dort werden die Völker gerichtet. Auch das sollten wir noch einmal lesen. Offenbarung 16, Vers 16.
Da steht schon in Vers 12, dass der Weg bereitet wird für die Könige von Sonnenaufgang, das ist am Ende der Endzeit. Und ich sah aus dem Munde des Drachen, aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zusammen zu versammeln zu dem Kriege jenes großen Tages Gottes des Allmächtigen. Und er versammelt sie in Harmagedon, da oben in Galiläa irgendwo. Da kommen sie alle, das ist ihr Ausgangslager, nicht wahr? Und von dort aus ziehen sie nach Jerusalem und erobern das ganze Land. Und in Kapitel 14 am Schluss, da heißt es, in Vers 12, dass er über die, die gegen Jerusalem heranziehen, also die einen werden schon in Harmagedon gerichtet und die anderen ziehen nach Jerusalem am Schluss. Und dies wird die Plage sein, womit der Herr alle Völker plagen wird, welche gegen Jerusalem Krieg geführt haben. Es wird eines jeden Fleisch verwesen, während er auf seinen Füßen steht. Und seine Augen werden verwesen in ihren Höhlen, und seine Zunge wird in seinem Munde verwesen. Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird eine große Verwirrung von Seiten Jehovas unter ihnen entstehen, und sie werden einer des anderen Hand ergreifen, eines jeden Hand wird sich gegen seinen Nächsten erheben. Und auch Juda wird in Jerusalem streiten, und der Reichtum aller Nationen ringsum wird gesammelt werden, Gold und Silber und Kleider in große Menge. Und ebenso gleich dieser Plage wird die Plage der Rosse, der Maultiere, der Kamele und der Esel sein. Ich vermute, dass am Ende der Zeit das wieder mit solchen Dingen auch gearbeitet wird und alles Viehes, welches in ihren Heerlagern sein wird. Als am Ende, wenn dann Jesus wieder erscheint, dann werden diese Heeresmächte vernichtet werden. Dann werden sie verfaulen sozusagen auf ihren Füßen. Ich sollte Ihnen noch eine Stelle lesen, und das ist Joel 3. Joel 3, der Vers 2. Das ist in der alten Elberfelder die Zählung, in den neueren Übersetzungen ist es 4.1 oder 4.2. Vorher schon ist es der große und furchtbare Tag, wenn Jesus wiederkommt, für die Feinde der furchtbare und für die, die ihm gehören, der Freudentag natürlich. Und siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenschaft Judas und Jerusalems wenden werde. Sehen Sie, da haben wir es wieder. Jetzt wird die Gefangenschaft Judas und Jerusalems gewendet. Dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde da selbst mit ihnen rechnen über mein Volk und mein Erbteil Israel, welches sie unter die Nationen zerstreut haben und mein Land haben sie geteilt. Und über mein Volk das Los geworfen und den Knaben haben sie um eine Hure gegeben, das Mädchen um Wein verkauft, den sie getrunken haben. Jetzt kommt das Gericht über diese Zerstreuung in der Mitte der Jahrwoche. Und dann führt er sie hinab ins Tal Josaphat und rechnet mit ihnen. Nun ist das Tal Josaphat nicht so groß. Das Tal Josaphat, wer schon in Jerusalem oben gestanden ist, der sieht dann im Osten das Kidron-Tal und im Süden unten das Hinnom-Tal. Und die vereinigen sich dann etwas südlich zum Tal Josaphat. Heute heißt es nur noch Kidron-Tal. Und da oben an der Haas-Promenade, da ist das Hauptquartier der UNO. Und da hat schon der Pfarrer Hansen gesagt, der Seemannsmissionar in Haifa, der hat gar nicht weit, unser Herr. Der holt die da oben von ihrem Hauptquartier von der UNO herunter und da unten rechnet er mit ihnen. Da rechnet er nämlich mit den Böcken, da rechnet er mit den Führern der Völker, die da oben ihr Hauptquartier aufgeschlagen haben und führt sie hinab ins Tal Josaphat und rechnet mit ihnen über das, was sie getan haben. Dass auf der einen Seite in Harmagedon ein großes Gericht ist. Also um Jerusalem herum, wo die zum Schluss Angriff sich zusammengerottet haben, ein großes Gericht ist, eine Plage des Verwesens, des körperlichen Verwesens. Und dann als drittes, dass er die Führer dieser ganzen teuflischen Versammlung hinabführt ins Tal Josaphat und dort mit ihnen rechtet. Wie er das macht, weiß ich nicht. Überlasse ich aber auch ihm. Und jetzt gehen wir wieder zurück nach Sacharja. Sacharja 14, Vers 4. Dann werden seine Füße auf dem Ölberg stehen und er kommt mit allen Heiligen zurück. Und jetzt habe ich vorhin in Kapitel 12 etwas ausgelassen. Da habe ich euch gesagt, der Vers 10 und folgende gehört nicht mehr zu diesem ersten Belagerungszustand von Jerusalem, sondern der gehört an den Schluss. Das ist klar, denn am Schluss sind alle die da, auf die wir heute warten. Und jetzt lese ich Kapitel 12 in Sacharja 10 bis 14. Und ich werde, und das ist, wenn Jesus wiederkommt und wiedergekommen ist, und ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Dann rufen sie zu ihm. Und sie werden auf mich, Jesus, blicken, den Messias, den Gott Israels. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Dann sehen sie ihn alle. Was wird das für die orthodoxen Juden, die ultradoxen Juden, eine Erschütterung sein, den wir durchbohrt haben, den wir verflucht haben. Der ist der Messias. Dann wird die Decke weggezogen mit einem Riss. Und sie sehen ihn. Dann sind sie noch nicht zurechtgebracht, natürlich. Aber sie sehen ihn. Und über ihn werden sie alle wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen oder Erstgeborenen. Und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man über den Erstgeborenen Leid trägt. Nicht wahr? Ist unvorstellbar, was das sei. An jenem Tage wird die Wehklage in Jerusalem groß sein wie die Wehklage von Hadad-Rimmon im Tale Megiddo. Und wehklagen wird das Land, jedes Geschlecht besonders. Und jetzt kommen sie wieder dran. Das Geschlecht des Hauses Davids besonders und die Frauen besonders. Dann sind die einfach da, die Geschlechter. Da kann man machen, was man will, sonst gibt es keine Endzeit. Das Geschlecht des Hauses Nathans besonders und die Frauen besonders. Nathan war der Bruder von Salomo. Das sind ja die zwei Königsgeschlechter, die übrig geblieben sind zur Zeit der Geburt Jesu. Das eine ist die Nathan-Linie und das andere ist die Salomo-Linie und die damals in Zerubabel, also ein paar hundert Jahre früher, noch einmal zusammengekommen ist. Dann geht es weiter. Das Geschlecht des Hauses Levis besonders, sind die Priester und die Leviten gemeint. Das Geschlecht der Simeiter besonders und ihre Frauen besonders, das dürfte ein Priestergeschlecht sein. Und das kann man aber, steht da unten auch in 4. Mose nachlesen. Und alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht besonders und ihre Frauen besonders. Und diese Verse gehören, wie gesagt, die gehören zu Kapitel 14, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Und jetzt gibt es etwas Neues. Wir sind fertig mit unserer Zeit und Welt. Mit dem Hauch seines Mundes hat Jesus den Antichrist getötet. Und was wir alles ja in unseren Predigten und Büchern alles schon gelesen und gehört haben und selbst in unserem Schriftstudium nachlesen können. Und an jenem Tag, ich bin in Sacharja 14, Vers 8, werden nun lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, zur Hälfte nach dem östlichen Meer und zur Hälfte nach dem hinteren Meer. Im Sommer und im Winter wird es geschehen. Nicht das östliche Meer, das ist dann, denke ich, das Rote Meer und der Indische Ozean später, Persische Golf und das westliche, das ist dann das Mittelmeer, das hintere und das östliche Meer. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tage wird der Herr einer sein und sein Name einer. Es werden lebendige Wasser herausfließen und jetzt wird das übrig gebliebene Volk dann auch geheilt und zurechtgebracht, soweit das im tausendjährigen Reich möglich ist. So, und jetzt kommt noch etwas. Das ist mir auch wichtig. In Sacharja 14 ab Vers 16 wird ein Fest gefeiert. Und dort wird das Laubhüttenfest gefeiert. Warum? Da lesen wir erstmal die Stellen. Und es wird geschehen, 14, 16, es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von allen Nationen, also einige bleiben übrig, das ist nun einmal so, welche gegen Jerusalem gekommen sind, von Jahr zu Jahr hinaufziehen werden zu dem König, dem Herr der Heerscharen, um den König, den Herr der Heerscharen anzubeten, also um den Vater anzubeten. Und das Laubhüttenfest zu feiern, und dann wird eine Strafe sein für die, die nicht hinaufziehen. Warum wird im tausendjährigen Reich das Laubhüttenfest gefeiert? Das ist, sage ich mal, ganz einfach. Das Laubhüttenfest oder noch zurück, das Passafest, ist das Fest der Gerstenernte, der Erstlinge. Das Pfingstfest oder Schavuot, das 50. oder das Wochenfest bei den Juden, ist das Fest der Weizenernte. Und da müssen Sie aufpassen, dort steht in allen Übersetzungen der Erstlingsfrucht, das ist nicht richtig, der Erstgeborenen. Das kann man nicht so übersetzen, aber es ist einfach so, da steht das Wort Erstgeborener. Das heißt, vor der Erstgeborene, natürlich auch der Erstgeborene aus Israel, die Erstlinge, die kommen eher aus der Gemeinde, die kommen aus der Gemeinde. Und jetzt bleibt noch etwas übrig, das Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest ist das Fest der Volleinbringung der Ernte. Dann, wenn Israel in die Befriedung kommt im tausendjährigen Reich, wenn es da beginnt, erst beginnt, dann feiert man schon das Zukunftsfest, dass der Herr einmal seine ganze Ernte einbringen wird. Und da müssen die Nationen kommen, die Ägypter und wer da alles genannt ist, diesen Text, und müssen das mitfeiern. Das sagt ihnen der Herr, auch du wirst eines Tages zurechtgebracht werden, aber du hast bitte an dem Fest prophetisch schon zu erscheinen oder an dem prophetischen Fest schon zu erscheinen. Und dann geht es weiter, nun könnten wir, das mache ich natürlich jetzt nicht, die ganzen Stellen, die Matthäus 24 und im Joel und im Sacharja und Jesaja und Jeremia vorlesen, dass die Zerstreuten, die weltweit Zerstreuten aus Israel, wieder gesammelt werden. Nicht, da gibt es ja diese Stellen, sie bringen sie auf den Sänften und was da alles steht und bringen sie heim nach Israel. Und jetzt beginnt das Königreich der Himmel, das tausendjährige Reich. Das ist noch nicht die neue Erde. Das ist noch nicht die neue Erde. Da kommt das Gesetz wieder und viele Dinge. Ich war früher mutig und habe mutiger über das tausendjährige Reich etwas gesagt als heute. Warum? Ich wurde gefragt, gibt es im tausendjährigen Reich Gnade? Sag ich, selbstverständlich gibt es Gnade. Aber nicht für alle. Aber nicht für alle. Sehr vielschichtiges Thema, tausendjähriges Reich. Aber der Herr wird seine Knechte belohnen, die ihm über all die Jahrtausende oder Jahrhunderte treu geblieben sind, im Gesetz treu und ihm treu. Und sie werden dann belohnt werden. Und dann kommen die armen, geschundenen, kleinen hinein in das Reich, in den Schoß Abrahams und dürfen mitfeiern 1000 Jahre. Freudenfest mit dem Herrn. Dann wird auch diese alte Erde verbrennen, dann kommt die neue Erde, neue Himmel und dann beginnt die Gnadenzeit wieder. Im tausendjährigen Reich ist nicht direkt Gnadenzeit. Dann gibt es dann einen hohen Priester, Zadok und wie sie alle heißen. Aber noch etwas und damit mache ich Schluss. Dann wird noch etwas beginnen, nämlich die Hochzeit des Lammes. Die Hochzeit des Lammes. Da darf ich in München das so ganz offen und frei sagen, weil wir ja alle gleich denken. Und da ist die Gemeinde ein Teil des Bräutigams. Nicht wahr? Wir gehören zu Bräutigam, er das Haupt und wir die Glieder. Und dann ist Israel die Braut, eine erste Auswahl wird, die schon längst gesammelt worden ist in all den Jahrhunderten. Die wird auf einmal sichtbar und ist die Braut des Lammes. Warum sage ich das so mutig? Warum? Weil Johannes der Täufer sagt in Johannes 3, Vers 29, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Bräutigam ist Jesus. Und die Braut hat die bei ihm waren natürlich. Nicht alle, aber die, die ihm treu waren, bei ihm blieben. Der Bräutigam ist der, die Braut hat. Und er sagte weiter, und diese meine Freude ist nun erfüllt. Deshalb ist dieses die beginnende Hochzeitsfeier des Lammes. Die beginnende Hochzeitsfeier des Lammes. Die findet im tausendjährigen Reich statt. Aber dann, die Ehe an sich wird gelebt dann auf der neuen Erde. Und dann wird aus dieser Verbindung von Braut und Sohn, von Braut und Bräutigam, eine geistliche Verbindung natürlich auch, wird lebendig machen, da wird neues Leben entstehen. Wir dürfen uns freuen auf diese Zeit. Noch 2 Minuten, was gar nicht in meinem Manuskript steht. Ich meine, es ist Psalm 30, es kann aber auch ein anderer Psalm sein. Sei mir bitte jetzt nicht böse, wenn ich das nicht mehr ganz aus den Gehirnwindungen rauskriege. Nein, es ist Psalm 77. Da fragt der Fragende, das ist letzten Endes Jesus, in den Nächten, wo er zu seinem Vater ruft: Wird der Staub dich preisen? Wird der Staub dich preisen? Das ist ein großes Thema von der neuen Erde und des neuen Himmels, der kommen wird. Weil alles wieder lebendig gemacht wird. Wird der Staub dich preisen? Kann ich auch uns fragen, ist einfach ganz rhetorisch mal am Schluss. Wird der Staub ihn preisen? Ich lächle jetzt ein bisschen. Wissen Sie, wenn wir hier sitzen und ihn preisen, dann preist der Staub ihn. Warum? Weil wir vom Staub genommen sind und wieder zum Staub gehen. Also wir sind diejenigen, welche die Garantie dafür sind, dass der Staub ihn eines Tages preisen wird. Ein Staubkorn ist so klein, ich habe mir schon mal vorgenommen, das jetzt doch mal nachzurechnen, so, das hat einen gewissen Durchmesser, wie viele Staubkörner in einem Kubikmeter sind. Und unsere ganze Erde ist Staub. Auch der Staub, aller Staub wird ihn preisen. Das geht hervor aus den letzten Psalmen 148 und 150. Auch der Staub wird ihn preisen, alles wird ihn preisen. Und wir wollen heute anfangen damit, nein, seit wir gläubig sind, haben wir schon damit angefangen, ihn zu preisen. Und das wollen wir auch weiterhin tun, weil der Herr durch alle Gerichte hindurch doch immer das eine große Ziel hat, die Vollendung und die Heimbringung von allem. Wie gesagt, auch wenn es durch schwere Gerichte geht, so bleibt doch die Freudenbotschaft erhalten. Evangelium heißt Freudenbotschaft. Und er ist der Freudenmeister, wie die Dichter sagen, was er aus Psalm 45 hervorgeht. Er ist gesalbt mit Freudenöl. Und auch am Ende eines solchen Themas wie Sacharja mit den Gerichten, Gott möge es schenken, dass auch wir mit dem Öl der Freude gesalbt sind. Der segne uns. Und jetzt beten wir. Herr Jesus, wollen wir dir einfach danken. Über allem, was deinem Wort sagt, über alles, was wir auslegen können, was wir erforschen dürfen, immer eines darüber steht, dass du dein Ziel erreichst. Wir verstehen vieles nicht, wenn es heißt von der Unausforschlichkeit deiner Gerichte, der Unausspürbarkeit deiner Wege. Da wollen wir Menschen es immer wieder besser wissen. Wie du selbst. Herr, habe Dank, dass wir die Gnade erkennen durften. Nein, dass du uns Gnade geschenkt hast. Dass wir dir gehören dürfen. Dass wir durch den Geist erkennen dürfen, was deine Wege sind und zu welchem Ziel sie führen. Und nun müssen wir das auch umsetzen in tägliche Münze, wenn wir das hören. Die Ziele, die großen und was du tust und vorhast. Und deine Erwählung, dass du doch mit uns gehst an jenem Tag, als die Erwählten Gottes, als die Begnadeten Gottes, als die durch den Geist Neugezeugten.
und oft arm und schwach und geringe, angefochten und krank. Herr Jesus, dann lass uns durch diese Zeit, auch durch diese letzte Zeit, wie wir meinen, uns unseren Weg gehen und dir treu sein. Lass uns nicht abweichen, weder zur Rechten noch zur Linken, dir entgegengehen, unserem Herrn. Segne uns miteinander, segne diesen Tag. Segne dein Volk Israel vor allem auch, dass er furchtbar unter Sünde leidet bis zum heutigen Tag, dass es fern von dir ist. Wende alle Gottlosigkeit und mache du es neu und bringe es nach Hause. So beten wir dich an, Vater, über alles und rühmen deinen heiligen Namen im Namen Jesu. Amen. Amen.